So. Eigentlich mag ich es nicht, das Sprechen mit so und sowas anzufangen, mit irgendwelchen Füllworten. Aber ich tue das heute, damit ihr die Gelegenheit habt, diese Füllworte zu benutzen, um tatsächlich und final euren Platz einzunehmen. Jawohl. Ja, ich habe als Einstiegsbibelvers, auch wenn das ja nicht im strengsten Sinne eine Predigt hier heute ist, aber als Einstiegsbibelvers dachte ich, es ist immer gut, mit dem Bibelvers anzufangen. Einen, den Lothar auch schon vorgelesen hat, habe nur eine etwas andere Übersetzung. 1. Timotheus 3, Vers 1. Das Wort ist gewiss wahr, wenn jemand ein Leitungsamt anstrebt, begehrt er eine schöne Aufgabe. Und wie Lothar schon gesagt hat, ich finde auch, es ist eine schöne Aufgabe. Und es gibt natürlich Momente, wo wir sagen, na, es ist gerade nicht so schön. Und da, wenn alles vorangeht, wenn es blüht und wächst, wenn eine gute Atmosphäre da ist untereinander, hey, dann lieben wir es zu leiten. Wenn aber Uneinheit und Schwierigkeiten da sind und man irgendwie mehr mit sich selbst und miteinander im negativen Sinne beschäftigt ist, dann kann es auch ganz schön mühsam sein. Und unser Thema heute, und auch da möchte ich das aufgreifen, was schon gesagt wurde, ja, es ist, ich glaube, dass es wichtig ist, welches Bild, welches Verständnis, welche Strukturen wir haben. Und gleichzeitig ist es kein Allheilmittel. Denn entscheidend ist immer noch der Mensch, der in diesen Strukturen steckt. Und ich stimme absolut zu. Ich glaube, dass dann, wenn wir meinetwegen einen Leiter haben, der ein starker Leiter ist, eine charismatische Persönlichkeit, jemand, dem die Leute folgen, aber da sind gravierende Charaktermängel, vielleicht im Verborgenen. Oder da gibt es Dinge wie Machtmissbrauch oder da gibt es moralische Verfehlungen, dann wird es einen großen Schaden für die Gemeinde bewirken. Ganz egal, welche Strukturen da sind und welches Verständnis. Und wie, ja, ist einfach in dem begründet. Genauso, wenn wir einen Leiter haben, der nominell da an der Spitze steht, aber der kein Leiter ist, dem gewichtige Bestandteile dieses Charismas fehlen, dann wird er die Gemeinde nicht voranbringen, egal welche Strukturen da sind. Aber wir gehen ja nicht davon aus, wir gehen ja nicht vom Negativen aus, sondern wir gehen davon aus, dass wir als Leiter alle, dass wir Jünger Jesu sind, dass wir charakterlich gut drauf sind, dass wir geistlich gut drauf sind und dass wir berufen sind, dazu zu leiten. Und in dem Moment, wo wir solche Leiter haben, macht es dann einen großen Unterschied, ob wir auch von unserem Verständnis vom Bild von Leitung unterwegs sind. Ich muss sagen, in den letzten Jahren hat sich mein Bild von Leitung sehr entwickelt. Und ich merkte, dass in meinem Denken verschiedene Dinge mich selber einengen und ich musste Dinge verstehen. Und dadurch ist viel Freisetzung in meinem Leben sozusagen passiert. Lothars Vortrag war brillant, fand ich. Großartig und fantastisch und das hat schon unheimlich viel abgedeckt. Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein Applaus wert. Und ich habe so gedacht, ich werde nach Lothar jetzt euch nicht einen Vortrag halten, sozusagen mit ganz viel Prinzipien und sonst was, sondern ich werde mehr meine und unsere Geschichte erzählen. Ich werde mehr unseren Weg versuchen zu beschreiben. In dem eingebettet ist allerdings auch eine kleine Bibelarbeit. Und da wird sich manches vielleicht auch wiederholen, aber trotzdem, mir geht es eigentlich in erster Linie um unsere Geschichte. Also als K21 im Wunsdorf und meinen persönlichen Weg und die letzten Jahre und wir haben da viel Veränderung vorgenommen. Und ich sage nicht, so müssen das jetzt alle machen und das ist das Modell und so muss überall Gemeinde funktionieren. Nein, nein, es ist ein Beispiel, es ist ein Fallbeispiel, nicht das einzig Mögliche, ganz sicher nicht. So, es ist insofern, ihr könnt sagen, okay, das und das lernen wir davon, hoffentlich. Ich hoffe, dass es hilfreich ist. Und an bestimmten Stellen könnt ihr vielleicht auch sagen, da stimme ich überhaupt nicht mit überein. Oder es mag auch Prozesse auslösen des Nachdenkens. Aber ich möchte einfach versuchen, an diesem Beispiel zu bleiben. Okay, wenn ich ganz persönlich mal, muss ich eigentlich sagen, okay, ich kann eigentlich anfangen da, wo ich mich bekehrt habe und überhaupt in Berührung kam mit Kirche und mit Gemeinde. So bekehrt habe ich mich mit 19. Ja, also da kam ich in Gemeinde rein und das war damals eine Baptistengemeinde. Und ich habe zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht geahnt, dass ich irgendwie ein Leiter sein könnte oder sowas. Aber in der Weise, wie ich mich da eingebracht habe und so weiter, wurde das deutlich und wurde mir dann auch deutlich, dass Gott mir da irgendwie was gegeben hat. Und da war ein Umfeld, wo eigentlich jeder machen konnte, was er wollte. Und das war für mich ganz günstig, weil irgendwie entwickelte sich da etwas und Leute fingen an, mir zu folgen oder sich zu begeistern mit mir für Ideen, die ich hatte. Und da habe ich Einsatz gebracht und haben wir einfach Jugendarbeit gebaut und Leute sind mit auf den Zug aufgesprungen. Und ich merkte mehr und mehr, okay, das scheint irgendwie was zu sein, was Gott auch möchte, dass ich das mache. So, ich habe mich nicht darum gerissen oder gedrängt. Es ergab sich. Aber in der Gemeinde von der Leitungskultur dort gab es sicherlich viele Dinge, die ich heute recht kritisch sehen würde. Die Gemeinde war sehr demokratisch geprägt. Da gab es dann hinterher auch in den letzten Jahren, die wir dort waren, einen richtigen Crash. Und da gab es Gemeindeversammlungen, die wir alle nicht erleben wollen. Wo Leute sich fast an die Gurgel gesprungen sind. Und wo man sagt, okay, oh, ein großer Mangel an Leitung. Ein großes Vakuum von Leitung. So später waren wir dann in einer anderen Gemeinde, in einer Gemeinde unseres Bundes. Und in dieser Gemeinde habe ich das Gegenteil erlebt. Ich habe erlebt, wir kamen rein und relativ schnell war da so eine Gemeindeversammlung und ich dachte, was? So kann das auch ablaufen? So eine Harmonie, so eine Begeisterung. Der Leiter steht vorne und sagt, das wollen wir machen. Und alle sagen, yay, das machen wir. Ich dachte, wo bin ich hier gelandet? Das habe ich ja noch nie erlebt. Ein Riesenvertrauen. Der leitende Pastor dort war zugleich der Gründer der Gemeinde, was sicherlich nochmal eine besondere Situation ist, weil sich so etwas natürlich dann anders aufbaut für jemanden, der eine Gemeinde übernimmt, so wie unsere Situation im Wunstorf. Da muss man sich die Sachen erst in gewisser Weise erarbeiten oder das muss sich erst entwickeln, ein bestimmtes Vertrauen, das sich natürlich dort auch entwickeln musste. Aber ich habe dort in vielerlei Hinsicht gesunde Leitung erlebt. Und das Leitungsbild dort war theoretisch oder auf dem Papier genau dieses typische Bild, was ich auch später in meiner Kandidatenausbildung dann gehört habe in irgendwelchen Kursen auf Berührer, nämlich das Bild von, ja, das ist eine plurale Ältestenschaft und das sind alles Gleiche und unter den Gleichen gibt es einen Ersten, den Primus inter pares, der ragt so ein bisschen raus, aber dann kann man ein bisschen mehr das Pares unterstreichen oder ein bisschen mehr das Primus, aber irgendwie, das ist halt eine plurale Ältestenschaft und die leitet die Gemeinde. So, das war mein Bild allerdings. So ähnlich wie Lothar das vorhin gesagt hat, in seinem Beispiel von jemandem, der so der Experte für dieses Thema war, wenn man diese Persönlichkeit des Leiters sich dort angeguckt hat, dann muss man sagen, okay, ja, stimmt, und da gab es eine Ältestenschaft, aber das waren alles langjährige Weggefährten und er war ein sehr starker und sehr guter Leiter. Später gab es auch Momente, wo es Schwierigkeiten gab und da habe ich gemerkt, okay, irgendwo an der Stelle wäre es an bestimmten Punkten auch ganz hilfreich, jetzt irgendwen zu haben, der hier helfen kann, diese Kompetenz mit am Tisch zu haben. Und intern gab es sie nicht und extern gab es sie dann in dem Moment auch nicht so. Und das sind alles natürlich Punkte, die einen so mit prägen über die Zeit und die einen reflektieren lassen. Was ist, wenn da Entscheidungen getroffen werden und irgendwo vielleicht was irgendwie in eine schwierige Situation kommt? Wie geht man dann damit um oder was kann als Gemeinde da helfen? Nun nochmal, was ich vorhin gesagt habe, keine Struktur kann eine Gemeinde retten, wenn Menschen Fehler machen oder auch vielleicht charakterlich wirklich bewusst Fehler machen. Aber es gibt, glaube ich, manche Dinge, die man trotzdem versuchen kann, um vorzubauen. Und auch das wird, glaube ich, mit anklingen heute. Wir kamen dann vor 7 Jahren nach Wunstorf in eine Gemeinde, die 15 Jahre zu dem Zeitpunkt alt war, und eine gute Gemeinde war, eine gute Entwicklung erlebt hat, Wachstum erlebt hat in vielen Jahren. Und eine Gemeinde, die bis jetzt gegründet worden war, und manche von euch erinnern sich natürlich noch an Jörg und so, von dem Gemeindegründer sozusagen die ganze Zeit geleitet war. Und in vielerlei Hinsicht würde ich sagen, eine typische BFP-Gemeinde. Und das meine ich total positiv, Klammer auf, mit den Dingen, wo ich sage, okay, wir sind als BFP vielleicht auch manchmal am Punkt, wo wir sagen, vielleicht sollten wir uns weiterentwickeln. Und auch das wirkte sich dort aus. Aber eine gute Gemeinde, in vielerlei Hinsicht gesunde Gemeinde, gutes Leitungsteam, gutes Verständnis. Eins, was nicht vielleicht typisch BFP ist, aber was ich dort vorgefunden habe und sehr geschätzt habe, war die Einstellung aller derer, die in dem Leitungsteam waren, zu sagen, wir sind zwar jetzt bisher hier in der Leitung gewesen, aber wir haben uns bewusst nur noch mal für ein Jahr bestätigen lassen. Weil du als neuer Pastor sollst die Möglichkeit haben, dieses Team frei zusammenzustellen, so wie du das möchtest. Und das war erstmal ein starkes Signal und das waren alles gute Leute, deswegen musste ich keinen von denen bitten, nach einem Jahr zu sagen, oh, wäre gut, wenn du jetzt nicht mehr dabei wärst. Sondern das waren gute Leute, mit denen man weitergehen konnte. Aber das war so die Situation und dann kam ich rein und dann waren wir zusammen und haben über alles geredet, was so zu entscheiden war. Wir hatten Gemeindeleitungssitzungen, ich glaube alle 14 Tage, die gingen manchmal recht lang. Kennt das irgendjemand so, wenn der neue Tag schon anbricht oder so? Oh. Naja, das Verständnis ist auch, was ich selber mitbrachte. Okay, ich habe gelernt auf der Bibelschule, wir sind alle gleich. Und dieses Verständnis von, wir wollen in Einheit Entscheidungen treffen. In dieser Runde, das ist das Gremium, wo entschieden wird. Und hier muss Einheit hergestellt werden. Bedeutet, wenn ich irgendetwas reinbringe und so weiter und diese Freiheit hatte, ich zu leiten und Ideen reinzubringen, da muss ich aber alle überzeugen, bis wir eins sind. Und dann können wir das machen. Und so haben wir uns auf den Weg gemacht. Und das hat natürlich in der ersten Phase auch den positiven Effekt gehabt, dass man sich gut kennengelernt hat und Vertrauen sich gebaut hat. Aber mit der Zeit, als die Gemeinde anfing zu wachsen und sich zu entwickeln und Dinge sich veränderten, mit der Zeit wurden auch Dinge uns allen gemeinsam auf dem Weg eigentlich dann deutlich und sagen, okay, immer mehr kam die Frage, ja, können wir haben immer so lange Tagesordnung und morgen muss ich schon wieder um 6 Uhr aufstehen und zur Arbeit fahren und es ist so viel. Die Komplexität nahm zu, die Geschwindigkeit nahm zu, so viele Themen. Das war einer der Punkte, die uns ins Nachdenken gebracht hat, zu sagen, wir reden hier über alle möglichen Sachen, alles wird hier entschieden. Ist das sinnvoll, so zu bauen? Dann wurde auch ein Ding, was deutlich wurde, denke ich, ist eine Schwerfälligkeit, die mit dieser Struktur, so nach dem Motto, man sitzt irgendwo zusammen, wir hatten dann irgendwann einen zweiten Pastor, Leute in Bereiche, die geleitet haben, man sitzt zusammen, hat eigentlich das Konzept fertig, hey, so könnten wir es jetzt machen. Und dann kommt der Moment zu sagen, okay, jetzt müssen wir in die Gemeindeleitung damit gehen und jetzt muss es dort nochmal bewegt werden, bis man eins ist und dann sagt, wir machen das. Heißt immer nochmal eine Runde drehen, weil wir wollen ja in Einheit sein. Und dieses Bild von Gemeindeleitung war, die Gemeindeleitung weiß über alles Bescheid. Die Gemeinde war geprägt mit, wenn ich zu irgendeinem Ältesten gehe, den ich mir aussuche, dann kann der mir genau sagen, warum das jetzt so ist und warum das jetzt gerade passiert und dieses und jenes. Das war das Selbstverständnis der Ältesten oder Teil davon. Wir wissen über alles Bescheid und überhaupt nicht negativ gemeint, aber wir wissen über alles, wir sind in allem so tief involviert, aber die Gemeinde bewegte sich schneller, die Prozesse wurden komplexer, mehr Dinge passierten, mehr Veränderungen passierten, oh, das geht alles so schnell. Aber die vorbereitend in den Entscheidungen waren, sie haben eher gesagt, ja, lass uns noch schneller machen. Oder wir sehen da noch viel mehr, wo wir hingehen wollen und wir wollen doch in diese Richtung. Und da war eine Spannung. Keine negative im Sinne von Streit, aber das wurde uns deutlich auf diesen Wegen. Ein weiteres Spannungsfeld, finde ich, liegt darin zu sagen, wenn da ein Leiter ist, der dieses Team leiten soll und gleichzeitig das Selbstverständnis da ist, dass das gleiche Team diejenigen sind, die in gewisser Weise den Leiter leiten, oder die Rechenschaft bilden und die aufpassen darauf, dass der Pastor keinen Quatsch macht. Die sich vor allen Dingen der Gemeinde verpflichtet wissen und sagen, gut, wir müssen die Gemeinde zur Not auch beschützen vor diesem Leiter. Dann sehe ich da eine Spannung, die einfach in diesem Konstrukt automatisch drin liegt. Und ich halte es für wichtig, dass wir uns die klar machen. Nämlich die Spannung, wenn ich sage, ich bin Leiter und habe da meinen Leiter, habe da Leute, die wichtige Bereiche leiten, dann muss ich ja die Erlaubnis haben, in ihr Leben zu sprechen. Ich muss auch sagen, hey, du musst als Leiter dich da mal weiterentwickeln oder das und das wäre jetzt gut und so weiter. Da ist ja ein Gefälle von einem Leiter zu dem, dem er leitet. Wenn aber die Person im gleichen Augenblick innerlich denkt, ja Moment mal, aber ich bin eingesetzt hier als Gleicher unter Gleichen, ich muss auch auf dich aufpassen, dann ist da ein Spannungsfeld. Und das macht man sich besser sehr gut klar. Und da, wo Menschen super geistlich und super heilig sind, da kann das alles funktionieren ohne Probleme. Aber da, wo diese Dinge, die Lothar auch angesprochen hat, sich bemerkbar machen, da kann es ganz schön knirschen im Getriebe. Und mancher von uns wird das schon erlebt haben. So, all diese Themen haben uns bewegt. Dann haben wir angefangen, uns damit zu beschäftigen, wie machen das denn andere Gemeinden? Wie machen das denn größere Gemeinden? Weil wir waren eine Gemeinde, die wuchs und wir wollten ja weiter wachsen. Man schaut dann auf die nächste und übernächste Gemeindegröße. Und wir haben festgestellt, das Modell von Leitung, das Verständnis von Leitung ist in der Regel ganz anders. Und die meisten Gemeinden, die wir dann gesehen haben, die wirklich 500 und 1000 Menschen, sagen wir mal, um zu sagen, okay, das ist irgendwann, wo wir hinwollen. Hey, da war normalerweise ein exponierter Leiter, wie Lothar das beschrieben hat, ein exponierter, visionärer Leiter. Und das Selbstverständnis all derer, die drumherum waren, war ein anderes als wir sind alle gleich. Das hat uns Nummer eins zum Nachdenken gebracht. Ein weiteres, was uns zum Nachdenken gebracht hat, war die Feststellung, okay, wir beschäftigen uns mit Gemeindewachstum und mit so etwas, was die Literatur Wachstumsschwellen nennt. Tim Keller zum Beispiel hat einen brillanten Artikel, der ist auf Englisch, den kann man im Internet finden, über Wachstumsschwellen und Größenschwellen von Gemeinde und wie Gemeinde sich verändern muss. Und er hat ziemlich klar beschrieben, dass in kleinen Gemeinden viele leiten und wenige Leute die Arbeit machen. Und sich das genau umdrehen müssen, wenn Gemeinde wächst, nämlich wenige leiten und viele machen die Arbeit, viele kümmern sich um Menschen. In der kleinen Gemeinde ist es der eine Pastor, der kümmert sich irgendwie um alle und alle haben eine Meinung und alle haben das Gefühl, wir entscheiden mit. Und in der großen Gemeinde irgendwann muss es aber andersrum sein, sonst wird eine Gemeinde nie dorthin kommen, groß zu werden, wenn es sich nicht eine Bevollmächtigung für Leiter gibt, zu leiten und viele ihr Selbstverständnis mehr daraus ziehen, zu sagen, wir sind da, um zu dienen. Wir sind da, um uns um Menschen zu kümmern und sagen nicht, na, dafür haben wir ja den Pastor angestellt. Wir haben uns über das Gedanken gemacht, haben gesagt, okay, irgendwie, da muss es eine Veränderung geben. Und dann haben wir uns auch Beratung reingeholt und all diese Aspekte haben beigetragen zu unserem Prozess und gesagt, okay, wir wollen hier weiterkommen. Und ganz ehrlich, es war für mich vor allen Dingen ein Prozess, weil ich war geprägt von legal ist das, dass ich eine Ältestenschaft habe und mich als Gleicher oder als Erster unter Gleichen verstehe. Das ist sozusagen, so muss ich das machen. Und für mich war das innerlich ein Spannungsfeld. Und für mich fühlte sich an zu sagen, okay, wenn ich jetzt eine andere Rolle in gewisser Weise beanspruche oder irgendwie entwickle für mich als leitender Pastor, mache ich das jetzt aus Größenwahn, aus Geltungssucht, weil ich irgendwie der Chef sein will und das Sagen haben will über alles so. Oder was ist da in meinem Herzen los? Was sind die Motive meines Herzens? Und da musste ich mich mit mir selber und meinem eigenen Stolz auseinandersetzen. Um mir klarzumachen, es kann überhaupt nicht um meine Motive gehen. Es geht am Ende des Tages darum, wie kann das, was Gott geplant hat, mit dieser Gemeinde passieren? Auf welchen Wegen will er und kann er das tun? Und welche Menschen hat er hier gesetzt und ein Mandat gegeben für etwas? Und dann auch zu sagen, ich nehme das an, was Gott mir für ein Mandat gegeben hat. Und das ist kein höherwertiges als irgendein anderes. Wenn wir das Verständnis in Gemeinde haben vom Leib, dann sagen wir nicht, der Finger ist besser als die Leber oder irgend sowas, sondern dann haben wir das Verständnis, wir sind alle anders, wir müssen alle unseren Platz einnehmen. Und das aber bitte mit vollem Herzen und so gut wir können und ohne auf den anderen herabzusehen, zu sagen, den brauche ich nicht oder das ist nicht so wichtig. Nein, wir brauchen alles, was zusammenspielt. Aber ich darf auch mit dem Selbstverständnis unterwegs sein. Okay, ich bin dieser exponierte Leiter, dieser leitende Pastor, dieser Gemeindeleiter. Und da darf sich eine Entwicklung ergeben in dem Verständnis davon und automatisch damit auch in dem Verständnis von allen anderen, die mitleiten oder in welcher Rolle auch immer dort mit dabei sind. Über all das haben wir nachgedacht. Aber diese Frage der Legalität war natürlich eine wichtige und da hat mir das dann irgendwann geholfen, nochmal die Bibel anzuschauen. Überraschung, das kann tatsächlich helfen, in die Bibel zu gucken. Und ich habe festgestellt, wenn ich mal diese Brille absetze, okay, wir haben so das Bild normalerweise in der Bibel, da ist die Rede von verschiedenen Leitungselementen, kann man ja sagen. Ja, wir haben sie alle schon gehört. Wir haben gehört von Ältesten, wir haben gehört von Diakonen, Aufseher und so weiter. Klar, wenn wir über Älteste in deutschen Bibelübersetzungen, dann steht da manchmal Presbyteros, manchmal Episkopos und so weiter, diese Begriffe. Dann sehen wir den fünffältigen Dienst oder vierfältigen, je nachdem, wie man zählen will. Ja, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Das sind alles so Begriffe. Und wir haben so verschiedene Worte da. Aber unsere Brille ist oft, die Ältesten, das sind die, die ganz oben stehen. Irgendwie können wir uns nicht ganz lösen davon, dass da so eine gewisse Hierarchie in unserem Denken ist. Oben, da sind die Ältesten. Das ist ganz oben und das ist sozusagen eine plurale, also eine Gruppe mit mehreren Menschen, die stehen oben und die haben die Verantwortung, alles zu leiten. Und wenn ich die Brille absetze und einfach mal sage, Moment mal, ich lese mir das mal alles durch und ich studiere das mal alles, was das Neue Testament oder die Bibel allgemein über Leitung sage, dann bleibt bei mir am Ende, ich nehme das schon mal vorweg, nicht das Empfinden, so muss es biblisch zwingend sein. Die Bibel gibt uns nämlich Elemente von Leitung, ja. Sie sagt viel über Leitung. Sie sagt ganz klar auch all die Dinge, die Lothar gesagt hat, dass Menschen Gottes Werkzeug sind und Gottes Strategie sind für Gemeinde und dass Gemeindeleitung braucht, dass Gott ein Leiter ist, all das. Aber am Ende des Tages gibt es meines Erachtens keine absolut zwingende und endgültige Strukturierung der neutestamentlichen Gemeinde und ihrer Leitung, die wir aus der Bibel so eins zu eins ziehen können. Wie diese Elemente, die wir finden, zusammengesetzt werden müssen, wird uns meines Erachtens nicht 100% klar beantwortet. Und da greift dann das, was wir hineinlesen vielleicht oder was wir für eine Tradition haben und wie wir es gewohnt sind. Aber vielleicht merken wir an bestimmten Stellen, das ist noch nicht mal das Naheliegende, dass es so sein soll. Und darüber möchte ich ein bisschen versuchen, mit euch zu reden. Ich meine, im Alten Testament, das ist einfacher, da gibt es immer den einen Gesalbten des Herrn, oder? Das ist das typische Bild im Alten Testament, den König und den Richter und so weiter. Und Gott hat seinen Heiligen Geist auf diese Person gegeben, so die Salbung, und dann, der soll leiten. Im Neuen Testament haben wir nicht den einen Gesalbten, sondern wir haben das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Alle Menschen haben den Heiligen Geist, wenn sie Jesus ihr Leben gegeben haben. So, da ist schon mal eine große Abstufung. Jetzt ist die Frage, wie ist es dann im Neuen Testament? Und dann haben wir, wie gesagt, viele Bibelstellen. Viele davon sind schon vorgelesen worden. Elemente von Leitung. Eine Frage. Nein, bevor ich dazu... Leitung vom Neuen Testament. Leitung ist auf jeden Fall eine Gabe. Lothar hat das schon ausgeführt, 1. Korinther 12, Römer 12, diese Dinge. Es ist etwas, nicht jeder ist ein Leiter von dieser Begabung her. Gut, wenn wir in dem ruhen, was Gott mir gegeben hat, jedem Einzelnen gegeben hat. Dann gibt es dieses Thema, Leitung ist ein Amt oder eine Position. Ja, wenn es nicht so wäre, würden wir diese Begriffe nicht finden, wie Ältester und Diakonen und Apostel und dies und den. Irgendwie ist das ja etwas, was irgendwer benennt, was irgendwer einsetzt, wo irgendwer sagt, das bedeutet das, das ist die Definition für, was ist ein Ältester, was ist ein wer auch immer. Irgendwie muss das definiert gewesen sein und irgendwie ist damit eine Position einhergegangen. Spannend finde ich jetzt die Frage, wer setzt denn da ein? Was finden wir da in der Bibel? Es wäre sicherlich auch spannend zu wissen, für wie lange, ist das für immer oder für eine Zeit, das beantwortet die Bibel meines Erachtens nicht so klar. Aber wer steckt dahinter? Und wenn man sich dann die Bibelstellen anguckt, finde ich erstmal bemerkenswert, wie es in Epheser 4 ausgedrückt ist, in Bezug auf die fünf Dienste, die dort aufgezählt werden. Das lese ich euch mal. Epheser 4, Vers 11. Da heißt es, und er ist Christus. Jetzt Kontext macht das ganz klar. Ja? Also, und Christus hat einige zu Aposteln gesetzt, einige zu Propheten, einige zu Evangelisten, einige zu Hirten und Lehrern, damit die Heiligen zum Werk des Dienstes auszurüstet werden zur Erbauung des Leibes Christi. Also hier bei dieser Bibelstelle sehen wir eigentlich ein klares, okay, Christus setzt ein. Christus gibt der Gemeinde Geschenke, unter anderem dieser Form, nämlich dieser Form von bestimmten Gaben, von Dienstgaben aus diesem fünffältigen Dienst. Und das finde ich ganz spannend, weil wenn wir heute darüber reden, wen wir ordinieren, dann legen wir eigentlich dieses Verständnis zugrunde. Dann sagen wir, das ist nicht etwas, was Menschen machen. Das ist auch nicht etwas, was Menschen bezeichnen, sondern das ist etwas, was Gott tut und was Menschen dann sehen können. Ich fühle mich immer unwohl, wenn jemand von sich sagt, ich bin Prophet oder ich bin Apostel. Das sind so, ja, das sind so die beliebten Worte dafür. Wir haben nicht so viele Probleme, wenn einer sagt, ich bin ein Hirte oder ich bin ein Lehrer, da können wir ein bisschen besser mit umgehen. Aber wenn man sich so selber bezeichnet und betitelt, das ist irgendwie schwierig. Ich glaube, dass wenn Christus setzt, dann fließt da etwas aus dem Leben dieses Menschen, wo alle sagen, es ist doch eindeutig. Ist doch eindeutig, dass der Punkt, Punkt, Punkt ist, wenn ich mir das Leben anschaue. Und dann sehen wir eine Setzung, die auch nicht nur funktioniert im Kontext von dieser einen bestimmten Gemeinde, sondern eigentlich eine Setzung, die irgendwie sich immer wieder aus. Wenn Gott die Platzanweisung ändert, dann wird sich das Gleiche wieder ausdrücken. Und wenn wir Leute ordinieren, dann sagen wir ja nicht, oh, du warst jetzt so viele Jahre auf der Bibelschule und jetzt bist du Pastor, das hast du dir auf der Bibelschule erworben, das wird dich jetzt Pastor nennen. Das ist nicht unser Verständnis. Unser Verständnis ist, du hast einen Bibelschulabschluss gemacht, der sagt, dass du Theologie studiert hast. Die Tatsache, ob du Pastor bist oder nicht, hat damit zu tun, ob es da Menschen gibt, die erkannt haben, dass Gott dich zu etwas gesetzt hat, dass da etwas auf deinem Leben ist. Und wenn das sichtbar geworden ist, dann bestätigen wir das mit der Ordination. Und dieses Verständnis finde ich da ganz wichtig. Wie ist es bei anderen Dingen, die wir in der Bibel finden? Wenn wir den Diakon nehmen, der taucht in Apostelgeschichte 6 auf, da heißt es, habe ich das mitgebracht? Ich glaube, ja. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern unter euch um, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Also, hier läuft es ganz anders. Die Leute in der Gemeinde sollen sich umschauen und sollen sagen, hier, ihr Apostel, hier sind ein paar, die können Diakone sein. Die Diakone setzen ein. Sie haben wahrscheinlich auch gebetet. Und auch das ist eine Berufung von Gott. Aber die Ausdrucksweise ist eine andere. So. Und wie ist es dann bei Ältesten? Weil das ist ja eigentlich das Gebiet, wo wir uns dann viele Gedanken machen. Wie ist es bei Ältesten? Und da sehe ich eine Mehrdeutigkeit. Wir haben diese Stelle, die Lothar auch vorgelesen hat, aus Apostelgeschichte 20, wo Paulus die Ältesten von Ephesus adressiert. Und da sagt er, der Heilige Geist hat euch eingesetzt. Also hier eindeutig diese göttliche Komponente betont. Dann sehen wir aber auch andere Stellen. Wir sehen zum Beispiel, dass in 1. Timotheus 3, ja, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, das klingt für mich fast wie ein Bewerbungsverfahren, ich will auch Ältester sein. Und dann sehen wir an mindestens 2 Stellen, nämlich bei Titus 1, Vers 5, glaube ich, wo Paulus sagt, ich habe dich auf Kreta zurückgelassen, damit du Älteste einsetzen sollst. Und wir sehen es auch in der Apostelgeschichte, wo Paulus und Barnabas das tun, in Gemeinden Älteste einzusetzen. Wir sehen also, dass Menschen, aber dass es apostolische Personen sind, die Älteste einsetzen in Gemeinde. So, wir haben da ganz verschiedene Ausdrücke. Und ich glaube, genau in dieser Spannung liegt das ja auch ganz oft. Zu sagen, ja, da, natürlich muss da ein göttliches Moment sein, aber da gibt es auch Menschen, die einsetzen. Vielleicht gibt es da sogar irgendeine Form von, ich wäre das gerne oder ich würde mich gerne bewähren, um da reinzuwachsen und so weiter. All das reflektiert sich meines Erachtens in diesen Bibelstellen. Natürlich kennen wir dann die Charaktermerkmale, die Timotheus und Titus geschrieben werden von Paulus. Aber wenn du die Liste liest, ganz ehrlich, wenn ich die Liste lese, dann denke ich nicht, wow, eine Person, die das alles erfüllt, die ist geeignet, Ältester zu sein oder Leiter zu sein. Ihr könnt die Stellen ja nochmal lesen, 1. Timotheus 3. Wenn du die Liste liest, ich würde sagen, wow, der ist seit einem Jahr Christ und hat ein Jahr Jüngerschaft gelebt. Und dann erfüllt er diese Dinge. Weil ganz ehrlich, da steht gar nicht so viel über Leitung. Wir werden uns gleich damit beschäftigen, was die Aufgabe von so einem Ältesten biblisch ist oder was wir da erkennen können. Aber für mich, diese Listen sind nicht, wow, der hat auf jeden Fall Leitungskompetenz. Nein, der hat einfach mal die Jüngerschaftsgrundlagen. Und natürlich braucht er die auch, aber das alleine kann es ja wohl noch nicht sein, wenn es darum geht zu leiten. Sondern es ist halt eine Mindestvoraussetzung, die da beschrieben ist, dass man seiner Frau treu ist und mit einer Frau verheiratet ist und dass man gastfrei ist und freundlich und dies und jenes, ja, und seinem Haus gut vorstellt. Alles, was da steht, untadelig, hey, das sind doch Dinge, die sollten doch einen Jünger Jesu auszeichnen. Was ist die Aufgabe von Ältesten? Wenn wir diese Liste nochmal nehmen, 1. Timotheus 3, und ich kürze sie ganz stark ein, damit wir auf die Aufgabe kurz kommen, aber ihr habt ja alle eine Bibel, um den Rest für euch zu lesen. Vers 2, es ist nötig, dass ein Leiter untadelig ist, dann kommt in dieser Aufzählung irgendwann das Wort lehrfähig, da möchte ich gleich drauf eingehen. Und in Vers 4 heißt es, dass er jemand ist, der seinem eigenen Haus gut vorsteht. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Also hier haben wir eine Aufgabe von denen, die Älteste genannt werden. Sie sollen sorgen, Fürsorge, für ihnen Anvertraute. Parallele, jemand, der einer Familie vorsteht. Okay, das haben wir hier als eine Aufgabe. Und dann stellt sich für mich die Frage, warum soll der lehrfähig sein? Was ist damit gemeint? Ist das der auch die Lehrverantwortung dann hat? Und manche legen das so aus. Die Ältesten haben die Lehrverantwortung für die Gemeinde. Nun, was für mich dagegen steht, ist das, was im gleichen Brief Paulus an Timotheus schreibt. Nämlich er sagt, 1. Timotheus 5, 17, die Ältesten, die gut vorstehen, halte man doppelter Ehre wert, besonders die im Wort und in der Lehre arbeiten. Das scheinen also nicht alle gewesen zu sein. Ich glaube, mit Lehrfähigkeit ist nicht gemeint, das ist der dann auch vorne immer predigt oder diejenigen, die sich abwechseln mit dem Predigen, sondern eher eine Fähigkeit, biblisch zu prüfen. Ein sattelfest sein in der Lehre. Ja, das ist sicherlich ein Kriterium. Aber nicht unbedingt das Kriterium, auch diejenigen zu sein, die im Wort und in der Lehre dienen und die die Lehre definieren und erarbeiten. Was ja schon mal ein großer Unterschied ist. Überhaupt finde ich es interessant, dass aus dieser Timotheus-Stelle hier eine Abstufung deutlich wird oder eine Unterschiedlichkeit dessen, was Ältester sein bedeuten kann. Da gibt es solche und solche, mal unabhängig, wie sich das dann fühlt. Aber es gibt Leute, die machen dieses und Leute, die machen jenes und beide werden irgendwie Älteste genannt. Nur so zum Nachdenken bei unserem kleinen Indizienprozess hier über Ältestenschaft und über was ist biblisch zwingend dazu. Interessant dann ist der nächste Vers, der noch mit da drauf steht, Vers 19. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, ohne zwei oder drei Zeugen. Ich komme gleich zur Aufgabe von Ältesten zurück, aber das ist doch interessant. Weil erstens, gut, Älteste sind irgendwie besonders geschützt vor Anklagen, da kann nicht einfach einer kommen und sagen, sondern es müssen zwei oder drei sein. Aber es gab eine Adresse für die Klagen. Und die Adresse war nicht die plurale Ältestenschaft, zu der man geht, weil einer von ihnen etwas Beklagenswertes getan hat. Die Adresse war Timotheus. Er war der, zu dem man ging, wenn man eine Klage gegen einen Ältesten hatte. Okay, das spricht für mich erstmal als Indiz. Okay, da gab es nicht, die Ältesten waren da ganz oben, sondern da waren Timotheus offensichtlich noch darüber gestellt. Und Timotheus war ja in dieser apostolischen Setzung von Paulus und seinem Team her jemand, der Älteste auch einsetzte, können wir annehmen, weil Titus tat das, Paulus und Barnabas taten das. So, und er war anzusprechen. Eine apostolische Leitungsrolle, die hier meines Erachtens erkennbar ist. So, manche Älteste, haben wir gerade gesehen, arbeiten in Wort und Lehre. Und für mich spricht das dafür, dass Älteste auch ein Oberbegriff sein könnte. 1. Petrus 5, Vers 1. Fängt auch so an, da sagt Petrus, die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste. Also Petrus bezeichnet sich selber auch als einen Mitältesten. Aber wir können sagen, gut, Petrus, bei allem, wie wir das so messen, aber Petrus hatte schon eine besondere Rolle irgendwie. Petrus war offensichtlich Apostel und offensichtlich jemand, der in der Urgemeinde und für die ganze Bewegung des christlichen Glaubens eine herausragende Rolle hatte. Und gleichzeitig sagte er, ja, ich bin Mitältester. Also es ist ein Oberbegriff, erkennbar meines Erachtens, der an sich noch nicht definiert, was jeder Älteste zu tun hat, sondern der einfach mal aufzeigt, okay, da scheint es verschiedene Facetten zu geben. Und er ermahnt oder er spricht dann an Älteste von Gemeinden. Ich ermahne euch, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi. Weidet die Herde Gottes. Hier sind wir wieder bei den Aufgaben von den Ältesten, weidet die Herde Gottes, die euch anvertraut ist und achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern von Herzensgrund, nicht als solche, die über das Anvertraute herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. Also hier haben wir wieder stark dieses hirtliche Bild, was Lothar ja auch schon angesprochen hat. Ein Sorgen für Menschen, ein Kümmern, eine Fürsorge, ein Schutz, auch sicherlich ein Leiten und Prägen, auch in charakterlicher Weise, ein Vorbild sein. All diese Dinge schwingen eindeutig mit bei Ältesten, ganz klar. Interessant ist hier dieses Wort, was in Vers 3 steht, über das Anvertraute. Die Elberfelder-Übersetzung sagt hier, über ihren Bereich. Man kann auch übersetzen, über ihren Anteil. Petrus sagt hier, es gibt einen Bereich, einen Anteil, etwas Anvertrautes, wo Älteste eine bestimmte Aufgabe ausüben sollen. Also eine Gruppe, eine Anzahl von Menschen, ein Anteil von etwas Gesamten. Und natürlich kann man sagen, ja, ja, die Ortsgemeinde ist ein Anteil von der weltweiten Gemeinde Jesu. Mir ist klar, dass das eine Auslegungsmöglichkeit ist. Aber es gibt auch die Auslegungsmöglichkeit zu sagen, vielleicht ist die Ortsgemeinde oder die Gesamtheit dessen, ja, wenn man an Jerusalem denkt, mit Tausenden von Christen. Und sie trafen sich im Tempel alle gemeinsam, aber sie trafen sich auch in den Häusern. Dann sehen wir da auch eine Aufteilung, einen Anteil, der immer wieder gebildet wurde. Vielleicht sind die Ältesten die, die die hirtliche Verantwortung für diesen Anteil haben. Und wenn ich das reflektiere und mich trenne mal kurz von dem Bild, was löst Ältester in mir aus, aufgrund meiner BFP- und Gemeindetradition, sondern einfach nur mal diese Bibelstellen anschaue, dann sage ich, naja, das erinnert mich eigentlich ziemlich genau an das, was bei uns Kleingruppenleiter tun. Weil Kleingruppenleiter in so einem Fall, oder Hauskreisleiter, wie auch immer ihr sie nennt, Menschen, wo wir sagen, okay, wir nehmen da vielleicht 10, 12 Menschen und wir vertrauen sie einem Kleingruppenleiter an. Und wir sagen auch, hey, du bist im Grunde wie der Pastor, wenn man das Hirtenbegriff, ja, du bist der Hirte für diese Menschen. Ich als Pastor kann nicht an Hunderten von Menschen so nah dran sein, wie es erforderlich ist, damit tatsächlich Jüngerschaftsprozesse passieren und Menschen aufblühen mit ihrem Leben. So, du bist verantwortlich, das ist, was wir dort Menschen sagen. Und mich erinnert das relativ stark daran. Diese Bibelstellen, wenn ich sie so betrachte, sage ich, für mich liegt es nicht nahe, dass Älteste an der Spitze der Hierarchie stehen, sondern dass sie eine Rolle haben, die wichtig ist, die mit Hirtendienst zu tun hat. Aber für mich liegt es nicht nahe, dass sie ein Team bilden, was über alles entscheidet, was über die Farbe des Zauns und die Anschaffung der Gitarre und das Gemeindebudget und wie wir Kleingruppen gestalten und wie wir Gottesdienste gestalten und wer die nächste Predigt, all das soll dort entschieden werden. Mag sein, aber für mich ist es nicht naheliegend aus den Bibelstellen. Für mich ist es naheliegend zu sagen, ein Ältester schaut, dass es jedem Einzelnen des ihm anvertrauten Bereichs gut geht. Und gleichzeitig ist Ältester ein größerer Begriff. Wir können den Pastor auch Ältesten nennen. Wir können auch Leute, die irgendwie noch darüber gesetzt sind, wie auch immer wieder strukturieren, sagen, das sind alles auch Älteste. Aber wenn Jakobus zum Beispiel schreibt, wenn du krank bist, dann ruf die Ältesten. Meint er in einer Gemeinde vielleicht von Tausenden von Menschen, dass da so eine Gruppe von 5 ist, die ganze Zeit rumziehen und die Kranken bebeten? Oder könnte es sein, dass es immer klar war, hey, wir treffen uns in dem Haus von dem X und das ist unser Ältester. Oder das sind 2, 3, und wir gehen dorthin. Ich habe ja vorab gesagt, ich gebe euch keine eindeutige Antwort dazu. Ich schieße nur das hergekommene Bild vielleicht sturmreif. Es kann nur so sein. Die Ältesten stehen an der Spitze. Plural. Ich glaube, da gibt es viele Fragezeichen dran zu setzen. Okay, dann haben wir natürlich noch mehr Stellen. Ich kann da jetzt nicht noch weiter reingehen, weil ich euch noch ein bisschen was über die K21 erzählen will und eigentlich nicht mehr viel Zeit habe. Aber Hebräer 13, 17, gehorcht euren Leitern, folgt ihnen. Und dann geht es um diese Rechenschaft. Das Wort, was hier bei Leiter steht, ist ein ganz anderes, nämlich Hegeomai, also nicht das, was in den anderen Stellen für Älteste steht. Und hier wird eine hohe Rechenschaft angesprochen. Und das erinnert mich an eine andere Bibelstelle, nämlich die Sendschreiben in der Offenbarung. Und die möchte ich auch noch anführen, weil ich die ziemlich interessant finde in dem Zusammenhang. Auch zugegeben, es ist diese eine Stelle, oder die Sendschreiben sind ja im Grunde an 7 Gemeinden, aber es ist natürlich ein Beleg, aber der ist interessant, denn die fangen so an, diese Sendschreiben. Ich habe mal eins mitgebracht, Offenbarung 2, Vers 1. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Ich glaube nicht, dass ein Engel im Himmel gemeint ist. Ich glaube, die brauchen nicht die Kommunikation über Johannes, der was aufschreibt. So, die könnten das hinkriegen. Wer ist hier gemeint? Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibt. So sagt der, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält, der mitten unter den 7 goldenen Leuchtern einhergeht. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und deine Ausdauer und ich weiß, dass du, immer im Singular spricht er hier, dass du die Bösen nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die sich als Apostel ausgeben, es aber nicht sind und hast sie als Lügner entlarvt und hast viel ertragen und hast Ausdauer und um meines Namens willen hast du dich abgemüht und dich nicht entmutigen lassen. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Nun können wir sagen, Offenbarung ist speziell und so weiter zugegeben. Ich sage nicht, das ist hier ein wasserdichter Beweis, aber die meisten Ausleger gehen davon aus, dass hier der Gemeindeleiter, dass eine exponierte Leitungsperson hier angesprochen wird und ziemlich verantwortlich gemacht wird für den Zustand dieser Gemeinde. Und spätestens, wenn wir diese Sachen lesen, auch die Rechenschaft von Hebräer 13, und wenn wir diesen Text lesen, dann denke ich, hey, das ist nichts, wo ich hier schreie, juhu, gib mir die Verantwortung für eine Gemeinde. Wenn ich das angucke, sage ich, muss echt nicht. Muss nicht sein. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Maß gemessen werden möchte. Deswegen, auch wenn ich jetzt über die K21 rede, es ist nicht so, dass ich sage als leitender Pastor, oh ja, gib mir alle Knöpfe und ich will alles bestimmen. Sondern leitender Pastor zu sein, in diesem Licht, sage ich, ich muss sehr, sehr sicher für mich wissen, dass Gott mich darin haben möchte. Weil sonst ist es tödlich. Das kann ich auch nur jedem leitenden Pastor sagen. Sei dir sehr, sehr sicher, dass das, was du da tust, das ist, was Gott von dir möchte. Wir haben im BFP auch das Problem, aufgrund vieler relativ kleiner Gemeinden, dass es nur dieses eine Ding gibt. Der Pastor ist gleich der, der die Gemeinde leitet, und wir haben auch nur einen, weil mehr können wir uns nicht leisten. Aber ich glaube, dass es eigentlich eine viel größere Vielschichtigkeit geben müsste, weil mancher Pastor sollte nicht die Gemeinde leiten. Mancher, den wir dazu ordinieren, sollte nicht der sein, der diese leitende Verantwortung hat. Aber gleichzeitig glaube ich, dass ich glaube, dass Gott aber das immer wieder sucht und setzt und einen Menschen setzt mit einer exponierten Verantwortung. Heißt nicht, und das werden wir gleich noch sehen, heißt nicht, der entscheidet alles alleine und der dominiert und der macht alle anderen platt und all die Bilder, die man da haben kann, die ja daraus geboren sind, dass Menschen schlimme Dinge tun können, egal welche Struktur wir haben. Aber ich glaube schon, dass es einen geben soll, der die Richtung vorgibt, der die Vision von Gott hat und der dieses Bild malt und der Menschen bevollmächtigt und freisetzt, in ihren eigenen Gaben aufzublühen. Und der natürlich sagt, ich bin nicht der Schlauste im Raum, der alles am besten weiß. Das ist ja eine Krankheit manchmal von Leitern. Wir denken manchmal, wir sind die Schlausten im Raum und deswegen können wir alles entscheiden. Nee, ich bin nicht der Schlauste im Raum, ich bin nur zufällig der Leiter. Aber um gute Entscheidungen fällen zu müssen, muss ich jetzt andere ins Spiel bringen. Leute, die besser über das jeweilige Thema Bescheid wissen, die in dieser speziellen Sache besser drauf sind. Eine plurale Ältestenschaft, wo alle über alles entscheiden, verkennt doch die Tatsache, dass der eine nicht so gut entscheiden kann über das Finanzbudget und der andere nicht so gut entscheiden kann, ob das Lobpreisteam die 1.000 Euro kriegen sollte für eine Anschaffung, weil wir einfach nicht vom Fach sind. Ja, das ist doch Blödsinn zu sagen, da sind 5 Leute und die wissen über alles am besten Bescheid und deswegen entscheiden die alles. Nein, wir müssen die Experten an den Start bekommen. Wir müssen für jede Entscheidung herstellen, dass die Leute, die Bescheid wissen darüber, beteiligt sind an der Entscheidung und dass ihr Rat gehört wird. Und dann darf es jemanden geben, der sagt, okay, go, so machen wir es, weil ich habe die Experten gehört, das macht alles Sinn und wir werden jetzt diesen Weg gehen. Und nicht, jetzt muss ich in eine Ältestenschaft gehen und hoffentlich kriege ich die alle überzeugt. Und wenn ich sie nicht überzeuge, gehe ich wieder zurück und sage, oh, es tut mir leid, wir können es doch nicht machen. Wo die Uneinheit schon vorprogrammiert ist. Allein in dieser Arbeitsweise. Als K21, oh, ich muss da jetzt noch ganz schnell rein. Als K21, ihr habt schon gemerkt, ich bin der leitende Pastor, ich bin der Gemeindeleiter. Und ich habe es mal hier so auf dem nächsten Bild, glaube ich zumindest. Kannst du einmal klicken. So. Ich habe den mal da unten hingemalt und jetzt müsstest du einmal auf das übernächste Bild klicken. Ich habe mich nämlich entschieden, die Reihenfolge zu ändern. Hier ist das Ganze, was sich tatsächlich abspielt im Gemeindeleben, mal schematisch dargestellt. Bei uns in der Gemeinde gibt es 3 große Hauptbereiche. Wir denken über, wie kümmern wir uns um Menschen, das ist unser People-Bereich. Wir denken über Veranstaltungen, Gottesdienst und alles weitere, das ist unser Events-Bereich. Und wir denken über das Management, Finanzen, Gebäude. Und da gibt es große Unterbereiche. Überall sind Leiter eingesetzt. Und ich habe die Freiheit zu leiten. Ich habe die Freiheit, diese Menschen einzusetzen. Ich habe die Freiheit, mit den Leuten zu arbeiten. Ich habe die Freiheit, mit denen, die in dem Finanzbereich sind, über das Budget zu reden. Und mit denjenigen, die im Lobpreisbereich sind, über den Lobpreis zu reden. Und mit denjenigen, die sich um die Jugendlichen kümmern, über Jugend zu reden. Und mit diesen Menschen nach den besten Wegen und Entscheidungen für den jeweiligen Bereich zu suchen. Und am Ende zu sagen, okay, so machen wir es. Ich habe diese Freiheit zu leiten. Und ganz wichtig, ich habe ein Kernteam. Das sind die wichtigsten Schlüsselleiter, die da sind, die in den verschiedenen Bereichen sind. Es sind aber auch Leute, die ich dazu rufen kann. Es sind auch Leute, die wir ausbilden, worin wir Potenzial sehen und sagen, die sollen hineinwachsen in Leiterschaft. Und das ist ein Team, was eng an mir dran ist. Wir sind einmal im Monat zusammen als ganzes Team und mit jedem von denen bin ich zwischendurch zusammen. Und da geht es darum, hey, das ist unser Herzschlag und das ist gerade aktuell in der Gemeinde und das ist, wo wir gerade hingehen und das sind die Herausforderungen, die wir gerade haben, das ist gerade wichtig. Und das Selbstverständnis von diesem Kernteam ist, Tim gemeinsam mit Katja leiten diese Gemeinde und wir tragen mit, wir unterstützen und wir multiplizieren diesen Herzschlag und diese Vision in die Gemeinde. Wir sehen uns nicht als die, die leiten und die aufpassen müssen über Tim und Katja, sondern wir sehen uns als die, die multiplizieren in die ganze Gemeinde hinein. Ich wäre bescheuert, wenn ich dominant alles vordiktieren würde, sondern ich bin mit diesen Menschen gemeinsam auf dem Weg. Und wenn es dann um Entscheidungen geht, die übrigens nicht im Kernteam fallen, in dieser Runde von 12 und mehr Leuten, sondern die in kleineren Teams fallen, die spezialisiert sind auf die Bereiche, Wenn dort Entscheidungen fallen, dann sollen die Menschen, die was davon verstehen, mir sagen, was sie denken, was wir tun sollten. Und ich habe die Möglichkeit zu sagen, machen wir so, oder auch zu sagen, nee, sehe ich nicht so, machen wir jetzt erstmal nicht so. Diese Freiheit habe ich, weil das Selbstverständnis derer, die da um mich herum sind, mir diese Freiheit gibt. Das ist, wie die Gemeinde funktioniert, von außen betrachtet, oder wie Leitung in der Gemeinde funktioniert. Aber es gibt eine zweite Seite, und ich hatte mich, wie gesagt, entschieden, die als zweites zu erklären. Deswegen müssen wir noch mal eine Folie jetzt zurückgehen. Denn da gibt es Gremien, die gibt es auch noch, und die sorgen dafür, dass Schutz da ist, dass Beratung auch an bestimmten Stellen da ist und dass Rechenschaft da ist, ein wichtiges Thema. Und ich will euch ganz kurz skizzieren, wie das funktioniert. Wir haben da den Gemeinderat. Wir haben keine Gemeindeleitung mehr, wie ihr seht. Der Gemeinderat hat das abgelöst. Den Gemeinderat könnte man nach einem bestimmten Verständnis auch noch als Ältestenschaft bezeichnen. Wobei, wie gesagt, wir haben ganz viele Kleingruppenleiter. Ich würde sagen, alles, was für Älteste in der Bibel steht, können die sich auch sehr zu Herzen nehmen. Aber der Gemeinderat, das sind Leute, die haben nicht das Verständnis von, wir leiten die Gemeinde, sondern wir tragen mit. Da ist eine geistliche Last und wir tragen mit. Wir unterstützen, wir schützen. Wir stellen uns auch mal vor Tim und Katja, wenn sie beschossen werden. Und wir tragen mit. Wir haben ein Verständnis von, wir beten, wir sind da. Das ist keine Gruppe, die sich regelmäßig trifft. Diese Gruppe trifft sich nach Bedarf relativ selten. Aber all die Menschen, die da drin sind, sind ja Leute, die auch noch an anderer Stelle Verantwortung in der Gemeinde tragen und mit denen ich sehr eng unterwegs bin. Das ist dieser Gemeinderat. Und wenn es mal zu einer Krise kommen würde, wären sie der Stabilitätsfaktor, weil sie sind bestätigt von der Gemeinde. Und das werden wir auch beibehalten. Das sind Menschen, die von der Gemeinde bestätigt sind. So wie wir das in der Vergangenheit mit Gemeindeleitung, mit Ältesten in dem Sinne gemacht haben. Dann ist da der Finanzrat. Das ist die Gruppe, die sicherstellt, dass im Finanzbereich Rechenschaft gelebt wird. Denn diese Gruppe muss das Budget absegnen und muss sagen, okay, das Budget in den groben Zuteilungen und in der Gesamtsumme, das ist das, womit wir nächstes Jahr unterwegs sind. In diesem Feld habe ich große Freiheit, mich zu bewegen und mit den einzelnen Leuten zu besprechen, was wir mit dem Geld machen und wie wir es dann im Detail einsetzen. Aber die großen Linien, da gibt es einen Finanzrat, der vom Gemeinderat bestätigt wird, zu sagen, okay, das sind Menschen, die sind fachkompetent, die sind aus der Wirtschaft, die haben diese Seite und sie haben die persönliche, geistliche, charakterliche Reife dafür. Und der Finanzrat, und an der Stelle habe ich dann keine Mitspracherechte, kein Stimmrecht, der Finanzrat bestimmt mein Gehalt. Und auch das ist ja ein spannendes Thema in Gemeinde, oder? Da ist eine Gemeindeleitung und der Pastor leitet die Gemeindeleitung und da sitzt auch der Kassierer, Schatzmeister, Finanzverantwortliche drin. Ja, aber wer sagt denn, was der Pastor verdienen darf? Ja, die BFP-Richtlinie. Ja, das ist sowas wie der Mindestlohn des BFP. Aber ob das wirklich widerspiegelt, wie unterschiedlich die Verantwortung eines Pastors sein kann, wie unterschiedlich die Herausforderungen und die Situationen von Gemeinden sein kann, möchte ich in Frage stellen. Für mich, die BFP-Gehaltsrichtlinie markiert das absolut untere Ende. Und wenn wir das als Gemeinde nicht bezahlen können und man sich einigt auf weniger, dann muss man sagen, aber das ist auch nur eine halbe Stelle. Und du hast das Recht, nur halb so viel zu arbeiten und dir noch eine Stelle zu suchen, lieber Pastor. Und wir sprechen dir das zu, weil wir können es nicht bezahlen. Wir stimmen darin überein, dass du weniger verdienst. Aber wenn wir darüber denken, dass jemand die Hauptverantwortung für eine Gemeinde, eine größere Gemeinde hat, dann kann das eigentlich nicht mehr der Maßstab sein. Dann müssen wir uns eigentlich woanders orientieren. Aber wie adressiert man das? Wer ist mein Ansprechpartner als Pastor für die Arbeitgeberseite? Ist ein klebriges Thema, ist ein schwieriges Thema. Ist für mich unangenehm anzusprechen, ist für die anderen auch unangenehm. Was ist fair und gerecht? Dieser Finanzrat tut das deswegen bei uns nicht alleine, sondern bekommt Hilfe von dem Beirat. Und was das ist, sage ich euch gleich. Aber der Beirat gibt, was mein Gehalt angeht, eine Empfehlung. Und der Finanzrat kann dieser Empfehlung folgen oder auch nicht folgen. Aber der Beirat gibt eine Empfehlung dazu. Lothar hat ja vorhin geredet über Externes, was gut klappen kann und weniger gut klappen kann und so weiter. Und ich stimme auch dazu. Wir haben das in der Tat so gelöst. Wir haben einen Beirat installiert von Menschen, die extern sind. Von Menschen, die nah an mir dran sind. Die meine Freunde sind einerseits, aber andererseits sehr profilierte Leiter, die in der Tat einen Ruf verlieren würden, wenn sie meine moralische Verfehlung oder was auch immer decken würden. das ist nicht der hundertprozentige Schutz. Der größte Schutz liegt ja darin, welche Entscheidung ich treffe. Und da möchte ich dir, lieber Leiter, sagen, und das beobachte ich leider so oft, viel zu viele Leiter, auch die Hauptleiter, viel zu oft sind einsame Wölfe. Viel zu oft haben sie keine Freunde. Und ihr Lieben, wenn wir über Epheser 4 nachdenken und über diese Setzung fünffältiger Dienst, dann muss man sagen, in mein Leben müssen Menschen sprechen, die wissen, wie sich das anfühlt, in diesen Schuhen zu sein. Das kann nicht jeder beurteilen. Vielleicht mag das manche als Beleidigung empfinden, aber es kann nicht jeder beurteilen, wie sich das anfühlt, eine Gemeinde letztverantwortlich zu leiten. Aber ich bin verantwortlich, mir solche Menschen zu suchen, Freundschaft mit ihnen zu bauen, möglichst auch solche, deren Gemeinden durchaus weiter sind, von denen ich noch viel lernen kann, auch wenn das mein Ego herausfordert, um mich mit denen zu umgeben und zu sagen, sprich in mein Leben, sag mir, was du siehst, frag mich die unbequemen Fragen. Und das sind Menschen, die das tun und die regelmäßig kommen. Es sind auch Menschen wie unser, einer davon ist Scott Wilson, Gemeindeberater, der mit meinem Team zusammensitzt, ohne dass ich dabei sitze. Der mein Vertrauen hat, das zu tun und von den Leuten zu erfahren, wie es ihnen wirklich geht. Ja, und wir haben da Menschen installiert, die von außen sind, die wissen, wie es ist, eine Gemeinde zu leiten und die bestimmte Empfehlungen und Beratung geben können. Und das gibt einen großen zusätzlichen Schutz. Es gibt ja immer noch den BFP. Kann ja der Regionalleiter kommen, wenn es ein Problem gibt. Ja, nur wenn ich da keine Beziehung habe zu euch und komme dann rein, wenn es das Problem gibt und vorher nicht, dann ist das immer eine Riesenherausforderung. Wie viel besser, wir bauen in guten Zeiten um uns ein Netzwerk und ein Freundschaftsbeziehungswerk von Menschen, dass, wenn es nötig ist, wirklich, dass die Leute kommen können, das Vertrauen haben, das Vertrauen des Leiters, aber auch das Vertrauen der Gemeinde, weil die Gemeinde die Person Jahr für Jahr für Jahr erlebt und ein Gefühl und Gespür dafür hat, hey, diese Menschen, denen können wir jetzt vertrauen, dass sie uns helfen, durch diese Krise zu kommen. So haben wir eine interne Stabilität mit dem Gemeinderat, der bestätigt ist von der Gemeinde, aber wir haben auch eine externe Stabilität, die im Krisenfall reinkommen kann und helfen kann, dass die Gemeinde wieder in gutes Fahrwasser kommt. So ist das, wie wir das gelöst haben. Ich habe viel Freiheit zu leiten. Und trotzdem gibt es klare Rechenschaft im Bereich von Finanzen, im Bereich von Moral und Theologie. Wenn ich da daneben lange, dann können diese Leute sagen im Beirat, Tim, du wirst gekündigt. Im Extremfall. Du kannst nicht länger diesen Dienst ausüben. Sie haben diese Möglichkeit dazu. Alright. Vermutlich sind ganz viele Fragen offen geblieben. Dafür haben wir ja heute Nachmittag noch Zeit. Ihr habt jetzt Zeit in Kleingruppen und zwar für 40 Minuten, glaube ich, bis Viertel vor. Um Viertel vor eins ist Mittagspause. Nochmal, bitte nutzt diese Zeit auch, um Fragen zu sammeln und zwar auf Papier. Und diese schriftlich aufgegebenen Fragen könnt ihr der Mara geben. Die ist hier vorne, die meisten von euch kennen sie. So, Mara nimmt all die Fragen entgegen, sammelt die und kann dann nachher die Fragen stellen. Aber nutzt die Zeit auch, um als Distriktgruppe zusammen zu sein oder als Gemeindeteam zusammen zu sein und euch darüber Gedanken zu machen, wo stehen wir denn damit? Und wo ist denn unser Bild und Verständnis und Struktur von Leitung? Ich habe auf der nächsten Folie oder der übernächsten, genau, Gesprächsanregung, das können wir vielleicht stehen lassen hier oben, dann könnt ihr dazwischendurch hinschauen und sagen, okay, das kann eine Anregung sein, aber ihr seid da frei. Am besten bestimmt ihr eine Person, die euch leitet in dieser Gesprächszeit. Wir lieben ja Leitung, also bestimmt eine Person, damit eine Person verantwortlich ist, dass hinterher auch die Fragen zu Mara kommen. Und dann haben wir Mittagspause, Viertel vor eins bis 14 Uhr. Und um 14 Uhr machen wir dann mit der Frage-Antwort-Zeit weiter. Alright? Sehr gut. Der Herr segne euch.
Dankeschön. Ich denke, da haben wir wirklich was zum Nachdenken, zum Reflektieren und auch in Gemeinde- oder Distriktbereich zu reden. Ich finde das super. Dankeschön. Und kurz zum Mittagessen, damit ihr es jetzt schon wisst, dann brauchen wir nachher, wenn ihr fertig seid, könnt ihr direkt dann zum Mittagessen gehen. Paar Infos. Mittagessen wird draußen im Foyer ausgeteilt. Dann haben wir hier im Saal hinten Plätze. Dort dürft ihr mit eurem Mittagessen rein und könnt dort essen. Die Plätze werden nicht ganz reichen, deswegen weitere Plätze oben auf der Empore. Dort habt ihr da hinten von mir aus gesehen, rechte Seite habt ihr eine Treppe. Dort mit eurem Essen rauf, dann sind genug Plätze da. Und eine Bitte von dem Küchenteam, seid so lieb, wenn ihr fertig gegessen habt, Geschirr nach unten ins Foyer, da ist so ein Wagen, dort alles drauf, dann müssen die nicht auf den Tischen das Geschirr wieder einsammeln. Das hilft ihnen enorm. Ja, das einfach nur als Info, damit ihr Bescheid wisst. Gut, jetzt ab in die Runden und jetzt müssen wir hier irgendwo uns im Raum verteilen. Ihr könnt natürlich auch ins Foyer gehen. Ich denke, wir kriegen das hin, dass wir Plätze finden. Okay.